Ja, und hier die Schatzkarte für die Suche nach den wahren Schätzen, das gute Buch, die Bibel. Und ich lese jetzt aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 24, und zwar nach einer modernen Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper in der Finsternis. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon.
Hallo zusammen. Ich möchte meine Predigt beginnen mit einem Erlebnis, das meine Eltern gehabt haben. Vor ein paar Jahren haben sie Urlaub auf Korsika gemacht. Und im Rahmen dessen haben sie auch an einer Tour teilgenommen, die von einem Reiseführer geleitet wurde. Und sie kamen an eine Stelle, wo ein tiefer Canyon war. Also es ging so richtig tief runter. Und der Reiseführer fragte sie: Wissen Sie, wie das entstanden ist? Wissen Sie, wie das entstanden ist? Und mein Vater dachte sich dann so: Ja, wahrscheinlich gibt er uns jetzt so eine richtig wissenschaftliche Erklärung. Da hat sich über Jahrmillionen dieser Fluss durch Wasser so reingegraben in den Canyon und hat halt diese riesige Schlucht geschaffen. Aber weit gefehlt. Die Antwort des Reiseführers war nur: Da hat ein Schwabe nach einem Euro gegraben. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen was zu schmunzeln, aber ich dachte mir, im Schwabenländle kann ich diesen Witz auch bringen. Ja, zeigt ja doch etwas von der hohen Wertschätzung des Geldes im Ländle und auch von der hohen Arbeitsmoral. Um Geld soll es heute auch in der Predigt gehen. Und das ist ja mal wieder ein spannendes Thema, denn über Geld spricht man ja normalerweise nicht. Das ist ja nicht das, was wir normalerweise so machen, was man bekanntlicherweise macht. Heute werden wir das aber hier tun. Wir sind immer noch in der Bergpredigt und etwas mehr als die erste Hälfte haben wir bereits geschafft. Ein paar Abschnitte liegen noch vor uns und die Bergpredigt, das ist ja wahrscheinlich so der bekannteste Text im ganzen Neuen Testament. Es ist so die konzentrierteste Form der Lehre Jesu darüber, wie Christen leben sollen. Und so spricht Jesus in der Bergpredigt eigentlich so alle heißen Eisen an. Er spricht über Geld, er spricht über Besitz, über Sex, über Macht. Themen, die damals so aktuell waren, wie sie heute auch noch sind. Und er provoziert damit. Er redet nicht irgendwie um den heißen Brei herum, sondern er sagt klipp und klar, was seine Meinung ist und er fordert heraus. Und so wird es auch sein heute, wenn es um das Thema Geld geht. Und auf den ersten Blick, wenn man das so hört, den Predigttext, dann könnte man denken, boah, das ist aber ganz schön negativ, was Jesus hier von der Latte lässt. Ja, total negativ redet er hier über Geld. Das polarisiert doch ganz schön. Ja, das stimmt. Das tut er. Er polarisiert. Er weist auf die Gefahren von Geld hin und sagt, was eben Geld und auch Besitz leisten kann und was das nicht leisten kann. Und dabei spricht er halt auch über die Gefahren, die davon ausgehen können. Und genau darauf will ich in einem ersten Schritt nun eingehen. Ich will drei Eigenschaften von Geld oder von Reichtum nennen, die gefährlich werden können. Und in einem zweiten Schritt will ich dann darauf eingehen, wie wir diesen Gefahren begegnen können. Also, Fangen wir gleich an. Welches Problem hat Jesus mit Geld oder Reichtum? Welche Defizite hat Geld? Warum ist das so gefährlich? Nun, das Erste, was Jesus sagt in unserem Text ganz am Anfang, in Vers 19, ist, dass Geld flüchtig ist. Geld ist flüchtig. Nun, das sagt Jesus in Vers 19, wenn er sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden. Und er begründet seine Aufforderung, indem er sagt, denn dort auf der Erde werden sie von Motten und von Rost zerfressen und Diebe stehlen sie. Offensichtlich ist es so, dass Jesus hier von verschiedenen unterschiedlichen Dingen redet, die wir schätzen und wertschätzen können. Das wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass die unterschiedlichen Verfallsfaktoren hier von Jesus genannt werden. Also das Wort Motten lässt zum Beispiel auf teure Textilien oder auf teure Kleidungsstücke schließen, die zerfetzt werden können. Das Wort Rost lässt auf metallische Gegenstände schließen, die korrodieren können oder die rosten können. In Vers 19 transportiert Jesus jetzt zwei wichtige Botschaften. Und die erste ist ziemlich offensichtlich und einfach vielleicht. Und zwar ist das die Botschaft, wir alle haben Schätze. Wir alle haben Schätze. Und manchmal sind das Schätze, die allgemein gesellschaftlich auch als solche akzeptiert sind. Zum Beispiel Geld oder Immobilien oder Öl. Manchmal sind das aber auch Schätze, die wir schätzen, die nur für uns persönlich einen Wert haben. Ja, für die anderen ist es vielleicht wertlos. Zum Beispiel kann das ein Familienfoto sein oder ein altes Erbstück, irgendwas, irgendein Polster, was man vielleicht geerbt hat oder ein Möbelstück oder sowas. Ja? Oder es kann auch ein gemaltes Bild sein von den eigenen Kindern oder von den Enkeln. Materielle Dinge und auch immaterielle Dinge können unser Schatz sein. Immaterielle Dinge wie der eigene Ruf, eine Beziehung, der berufliche Erfolg, das können unsere Schätze sein. Wir schätzen viele Dinge. Wir alle haben Schätze. Der amerikanische Theologe Dallas Willis drückt dies in seinem Buch Die göttliche Verschwörung wie folgt aus. Er sagt, ich lese vor, jeder hat Schätze. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unseres Menschseins. Nicht zu schätzen bedeutet, in einem unmenschlichen Zustand zu leben. Nichts erniedrigt Menschen mehr, als ihre Schätze zu verachten, sie zu zerstören oder sie ihnen zu entziehen. Unsere Schätze stehen in direkter Verbindung mit unserem Geist und Willen und daher auch mit der Würde unserer Person. Wir alle haben also Schätze. Das ist das Erste, was hinter Jesu Wort steht. Aber Jesus macht in Vers 19 noch ein zweites deutlich, nämlich, dass alle unsere Schätze dem Verfall unterliegen. Alle unsere Schätze unterliegen dem Verfall. Also den Zahn der Zeit nagt an ihnen allen. Nichts bleibt für ewig. Erosion, Korrosion, Schädlinge, Diebstahl zerstören sie. Deflation, Inflation, Börsencrash machen sie zunichte. Und dann ist da auch noch der Tod, der vor nichts Halt macht. Wir sind mit nichts in diese Welt hineingekommen, sagt die Bibel, und wir werden auch absolut nichts von allem, was wir hier haben, mit aus dieser Welt hinausnehmen. Alle unsere Schätze, all unser Geld, all unser Besitz, alles ist zerbrechlich, es ist fragil, es ist wackelig, es ist einfach nur vorübergehend. Das ist einfach die Natur der Dinge. Und eigentlich wissen wir das. Also das, was Jesus hier sagt, ist nicht etwas total Neues für uns. Aber oft verdrängen wir das auch. Wir leben so, als ob wir ewig hier leben würden. Wirklich brutal wird es aber, wenn wir unsere Identität auf diese fragilen Dinge setzen, darauf aufbauen. Das ist ja gerade das Problem, was auch der Dallas Willett in dem Zitat deutlich macht. Wir schätzen unsere Schätze. Wir definieren uns über sie. Sie sind das Fundament unserer Identität, unserer Hoffnung. Sprichwörter wie Kleider machen Leute deuten das ja schon an. Dinge wie Geld, wie Kleidung, wie das Auto vielleicht, können ganz schnell zum Identitätsmarker werden. Wir denken, wenn wir das haben, dann sind wir wer. Dann gibt uns das Bedeutung. Jesus rät uns, mach das nicht. Diese Dinge sind einfach zu wackelig, zu fragil. Als Fundament unserer Identität taugen sie nichts. Motten, Rost, Diebe werden sie zerstören. Und wenn das nicht reicht, kommt allerspätestens der Tod, der alles wegnimmt. Kein Wunder sind wir oft so unsicher, ängstlich. Wir bauen unser Leben einfach auf unsichere, wackelige Dinge. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Buch hier, Meine Beichte von Leo Tolstoi. Das ist eigentlich so eine Art Autobiografie über seinen geistlichen Werdegang. Und der gute Tolstoi, der ist im orthodoxen Glauben erzogen worden, aber hat dann schon diesen Glauben in seiner Jugendzeit abgelegt. Er wurde ein bekannter und geschätzter Schriftsteller und Philosoph in Russland. Er hatte eigentlich alles, sagt er selbst, was man sich so wünschen kann. Eine gute Familie, viel Anerkennung, viel Geld und auch viel Besitz. Und mitten in seinem Leben sieht er auf einmal, dass der Tod ihn alles wegnimmt. Alles das, was er schätzt und was er liebt, ist mit einem Punkt weg. Der große, reiche Philosoph wäre plötzlich dem dümmsten und ärmsten Menschen gleich. Es gäbe keinen Unterschied mehr zwischen ihm und den anderen Menschen. Und das trieb ihn in eine tiefe Identitätskrise. Und das brachte ihn letzten Endes dazu, sich dem christlichen Glauben neu zu öffnen, neu zuzuwenden. Auf Geld ist am Ende des Tages kein Verlass. Es ist flüchtig. Es ist flüchtig. Aber es ist oder es macht auch noch ein zweites. Geld macht blind. Geld macht blind. Das ist die zweite Gefahr, die Jesus nennt. Und er sagt das in den Versen 22 und 23. Da wird das ziemlich deutlich. Da finden wir diese Metapher, dieses Bild von Licht und Finsternis, vom guten und vom schlechten Auge. Und auf der bildlichen Ebene funktioniert dieses Metapher wie folgt. Jesus sagt, das Auge gibt dem ganzen Körper Licht. Wenn das Auge gut oder gesund ist, wenn es funktioniert, dann kann sich bei Licht der ganze Körper orientieren. Man weiß, wo man hingeht, man stößt nirgendwo an, man fällt nicht hin. Wenn das Auge aber krank ist, wenn es zum Beispiel blind ist, dann ist auch der ganze Körper orientierungslos. Man tappt dann irgendwie so im Dunkeln rum und man stößt sich vielleicht an und man fällt und stürzt sogar hin. Nun ist es ja so, dass Jesus dieses Bild benutzt im Kontext von Geld. Denn in den Versen davor, als auch in dem Vers danach, geht es eigentlich um Reichtum und Geld. Das haben wir gerade schon gesehen. Das heißt, das Bild muss eigentlich irgendetwas mit Geld und Reichtum zu tun haben. Und eine mögliche Bedeutung ist vielleicht die offensichtliche, nämlich dass Geld blind macht. Dass Geld blind macht. Und wenn das so ist, dann tappt auch der Rest deines Daseins, unseres Daseins im Dunkel. Und dann haben alle die dunklen Dinge, die mit Geld auch kommen, zum Beispiel Geiz oder Gier oder Angeberei, dann haben all diese Dinge auch Auswirkungen auf dein Leben. Das ist die Botschaft von dieser Metapher, die Jesus benutzt. Aber ich will an dieser Stelle noch ein bisschen genauer darauf eingehen und fragen, in welchem Sinne macht uns Geld denn eigentlich blind? Wie geschieht das? Ich will hier mal zwei Illustrationen nennen. Geld macht uns zum Beispiel blind für die Wahl eines Lebensstils, der angemessen ist. So will ich es mal sagen. Ich glaube, die meisten von uns wissen genau, was sie sich leisten können und was sie sich nicht leisten können. Wir kennen unseren Kontostand Und wenn wir ihn nicht kennen, dann liegt es häufig daran, dass wir ihn nicht kennen wollen. Wir wissen, welchen Urlaub wir uns leisten können, welchen Urlaub wir buchen können, welche Klamotten wir uns leisten können und welche Salami wir kaufen können. Ja? Und meistens ist es auch so, dass wir die nächsten Upgrades auch gut kennen. Also sprich, der Urlaub, der so ein bisschen besser ist, aber gerade den Ticket zu teuer, oder die Salami, die so ein bisschen besser ist, im Kühlregal, die daneben steht, die etwas teurere Salami. Und wir sind bemüht, diese Upgrades zu bekommen. Sozusagen unser Leben abzugraden, aufzusteigen. Und wenn es darum geht, unseren Lebensstil zu rechtfertigen, dann vergleichen wir uns normalerweise mit den Menschen in unserem eigenen Umfeld. Die Arbeitskollegen, die Leute in unserem Wohngebiet. Und meistens ist es so, dass diese Leute aus der gleichen sozialen Schicht kommen und ähnlich verdienen wie wir. Mit einem Obdachlosen oder mit einem Rikscha-Fahrer aus Nepal würden wir uns natürlich niemals vergleichen. Und deswegen ist unser Lebensstil immer ganz normal und angemessen. Ja, es ist normal, die teuersten Nikes zu kaufen. Es ist normal, ein iPhone zu haben, weil das machen ja alle um uns herum. Wir leben nur so wie alle anderen. Und meistens finden wir auch immer gleich jemanden, der so sich einen Ticken mehr geleistet hat, als wir es vielleicht gemacht haben. Und das macht natürlich auch wieder unsere finanzielle Entscheidung moralisch richtig. Und dabei fragen wir uns oft nicht, ist das, was ich anschaffe, ist das verantwortungsvoll? Ist das verhältnismäßig? Wir sind geblendet, wir sind blind. Ein zweites Beispiel noch. Geld kann uns auch blind machen für die Wahl des richtigen Berufes. Es kann uns blind machen für die Wahl des richtigen Berufes. Viele Leute sind bereit, um des lieben Geldes willen, den falschen Beruf zu ergreifen. Sie sind bereit, sich kaputt zu machen, bis zum Burnout oder ethische Kompromisse einzugehen, nur um den gut bezahlten Job auch zu bekommen und diesen Job zu erhalten. Leute arbeiten in Jobs, die sie eigentlich kein bisschen mögen, bloß weil sie halt gut bezahlt werden. Und am Anfang ist das alles noch kein Problem, da hat man auch dieses Adrenalin, wenn man anfängt. Und man freut sich über den ersten, über das erste Gehalt auf dem Konto, die fette Zahlung, die kommt. Aber mit der Zeit, über die Jahre, ebbt die Begeisterung ab. Und man fragt sich, warum bin ich überhaupt in diesem Job gelandet? Geld hat dich blind gemacht. Andere blenden das Geld auch aus und stellen bestimmte Fragen gar nicht, die mit dem Job zu tun haben. Also, ist das, was ich im Job mache zum Beispiel, gut für Menschen? Ist es gut für die Schöpfung Gottes, für die Umwelt? Gut für das Allgemeinwohl? Geld kann uns dazu bringen, solche Fragen bewusst wegzuschieben, bewusst zu verdrängen. Wir sagen, wenn der Job legal ist und wenn er gut bezahlt, ist doch okay. Geld hat uns blind gemacht. Geld macht blind. Eine dritte und letzte Gefahr will ich noch nennen. Und das finden wir, diese Gefahr finden wir in Vers 24. Ich habe es mal so überschrieben. Geld vereinnahmt. Geld vereinnahmt. In Vers 24 spricht Jesus von dieser großen Spannung, von so einem Kampf, von so einem Machtkampf zwischen Gott und dem Geld. Und für das Geld benutzt er dieses Wort Mammon. Ja, das ist ein aramäisches, altes aramäisches Wort für Geld und Besitz. Aber Jesus, wenn man es genau sich anschaut, benutzt diesen Ausdruck fast schon in einer personifizierten Form. Ja? Der Mammon ist für Jesus so eine Art Antigott, so eine Art Götze, der Gott eigentlich diametral entgegensteht. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, das geht eigentlich gar nicht zusammen. Besitz und Geld vereinnahmt, ist versklavt. Das steckt auch hinter diesem Gedanken vom Dienen, den wir in Vers 24 haben. Ja? Wörtlich steht am Anfang von Vers 24, ein Mensch kann nicht Sklaven von zwei Herren sein. Das geht nicht. Und wir finden die gleiche Idee eigentlich auch schon in Vers 21, wo Jesus sagt, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Auch hier wird deutlich, Geld und Besitz haben das Potenzial, nach unserem Herzen zu greifen. Sie sind vereinnahmend, sie sind kontrollierend, sie sind knechtend. Jetzt kann man wieder fragen, Mensch, das ist aber auch wieder mega, total negativ, was Jesus hier sagt. Was soll das denn? Wie soll das denn bitteschön gehen, dass Geld mich vereinnahmt? Ich glaube, Geld kann deswegen so vereinnahmend sein, so mächtig sein, weil wir es benutzen, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Es ist eigentlich Mittel zum Zweck. Ein Gott, der andere Götter bedient. Für manche ist Geld zum Beispiel ein Ausdruck von Freiheit. Es gibt ihnen das Gefühl, frei zu sein. Sie können kaufen, was sie wollen. Sie können den Urlaub buchen, den sie wollen, wann sie ihn wollen. Wer kein Geld hat, der hat diese Freiheiten nicht. Für andere dient Geld dazu, Bedeutung und Anerkennung zu erlangen. Sie sehen gut aus, geben vielleicht ihr Geld für hipste Klamotten aus, für die dicksten Autos. Geld ist ein Mittel, um von Leuten geliebt zu werden oder zur gleichen sozialen Schicht zu gehören, um zu zeigen, ich bin mit dabei, ich habe Bedeutung, ich bin wichtig. Wieder andere verdienen viel Geld, aber sie horten es auf dem Konto. Sie leben sehr bescheiden, obwohl sie mehr als genug davon haben. Sie sind so richtig gute Schwaben. Ihr angespartes Geld stillt eigentlich in ihnen das Bedürfnis nach Sicherheit. Sie denken, dadurch Kontrolle über ihr Leben zu haben. Und sie sagen dann vielleicht, wenn ich genügend Geld auf dem Konto habe, so und so viel Tausend oder was auch immer, dann kann kommen, was möchte. Ich regel das schon. Dann kann mich nichts aufhalten. So denken sie. Versteht mich nicht falsch. Die drei Bedürfnisse, Freiheit, Bedeutung und Sicherheit, die sind an sich nicht falsch. Sie können aber selbst zu einem Gott werden, zu einem Götzen werden, wenn sie unser ultimatives Ziel werden, das wir anbeten. Und da, wo das in unserer Kultur der Fall ist, ist häufig auch Geld mit im Spiel. Und das kann dann auch schnell vereinnahmt werden. Wir opfern unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Energie, unser Herz, um das Geld zu bekommen, um diese Bedürfnisse zu stillen. Und genau vor dieser Abhängigkeit warnt uns Jesus in der Bergpredigt. Wie können wir dem entgehen? Wie können wir diesem blindmachenden und vereinnahmenden Wirkung des Geldes auf die Schliche kommen? Wie können wir Schätze heben, die eben nicht nur flüchtig und fragil sind? Dazu will ich zum Schluss noch zwei, drei Gedanken weitergeben. Ich denke, um einen klaren Blick auf das Geld zu bekommen, ist vielleicht ein guter Startpunkt, sich mal bewusst zu machen, wohin mein Geld überhaupt fließt. Ja, also was gebe ich aus und wo gebe ich es aus? In welchen Bereichen fließt mein Geld denn hinein? Ich denke, ein Blick auf unsere Kontoauszüge kann das auch, kann das zeigen. Ich denke, wir alle haben Dinge, wo wir sagen würden, dafür würde ich niemals Geld ausgeben. Das ist reine Geldverschwendung. Und da gibt es vielleicht wieder Dinge, da haben wir das Gefühl, da fliegt uns das Geld einfach nur so aus dem Geldbeutel. Ja, schwupps, weg, ach ja, nicht so schlimm. Ich zum Beispiel gebe ungern Geld für teure Urlaube aus. Ja, das ist für mich Verschwendung. Da denke ich, okay, ich habe diese 2 Wochen Urlaub und das war es dann schon. Das ist so teuer, das Geld muss man doch irgendwie anders investieren können. Aber bei theologischer Literatur zum Beispiel sieht das schon anders aus. Ja, da fliegt mir das Geld einfach so aus meiner Geldbörse. Ja, oder ein paar Klicks und bei Amazon und das neue Buch ist da. Diesen Geldfluss ausfindig zu machen, ist wichtig. Denn er leitet uns eigentlich direkt zu unseren Götzen, zu unseren Göttern. Zu unseren Sehnsüchten, die oft überproportional sein können und die wir immer wieder füttern. warum gebe ich denn für das oder das jenes so viel Geld aus? Warum ist das so? Was treibt mich an? Was steckt dahinter? In meinem Fall, wenn ich darüber nachdenke, hat es auch etwas mit meinem Bedürfnis nach Bedeutung zu tun. Ich will irgendwie smart wirken, ich will belesen wirken und irgendwie mitreden können. So, hast du schon das Buch gelesen? Guck mal hier, das und so. Und dementsprechend tendiere ich dazu, viel Geld für Bücher auszugeben. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich, ich will Bedeutung haben. Ich will smart aussehen. Was ist das bei dir? Vielleicht folge dem Fluss deines Gelds. Es wird dich direkt zu deinen Göttern führen. Also erster Tipp, mach den Fluss deines Geldes ausfindig. Der zweite Tipp lautet, fang an, regelmäßig zu geben. Fang an, regelmäßig zu geben. Ich weiß, wir hassen das zu hören, aber das Geben von Geld ist ein wichtiger Faktor, die Macht von Geld über unser Leben brechen können. Und dabei geht es mir gar nicht darum, wie viel wir spenden oder an wen wir was spenden. Mir geht es darum, dass wir überhaupt spenden. Durch Geben von Geld weisen wir dem Geld den richtigen Stellenwert in unserem Leben zu. Wir zeigen, dass Geld eben nur Geld ist, dass Geld nicht unser Gott ist. Zudem ist das Spenden ein Weg, himmlische Schätze zu bergen. Sehr interessant, in Vers 22 ermutigt Jesus uns ja, himmlische Schätze zu sammeln. Ja? Wir sollen himmlische Schätze sammeln bei Gott. Wisst ihr, was die nächste Parallelstelle, also ja, wenn man das Matthäus-Evangelium sieht, was da die nächste engste Parallelstelle ist im Matthäus-Evangelium, das ist Matthäus 19, Vers 21. Da sagt Jesus zu einem reichen Menschen, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Himmlische Schätze werden hier direkt mit der finanziellen Zuwendung zu armen Menschen verbunden. Himmlische Schätze zu sammeln meint, Arme zu unterstützen. Es bedeutet, sein Geld eben nicht nur komplett für einen selber auszugeben, sondern damit Menschen Gutes zu tun. Tust du das? Wenn nicht, fang an, regelmäßig zu geben. Eine dritte und wichtigste, ein dritter und wichtigster Tipp noch. Entdecke Jesus als größten Schatz. Entdecke Jesus als größten Schatz. Im Kolosserbrief wird Jesus als größter himmlischer Schatz beschrieben. In Kolosser 2, Vers 3 sagt Paulus, in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Himmlische Schätze zu suchen bedeutet, Jesus zu suchen, der größte Schatz ist. Wie können wir diesen Schatz heben? Wie können wir es lernen, ihn über alles zu schätzen? Ich glaube, wir müssen uns ganz täglich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Er ist der Sohn Gottes, der alles hatte. Allen Reichtum, alle Liebe, alles. Und er gab das auf, weil er uns so sehr geschätzt hat. Weil wir ihm so wichtig waren, hat er diesen Reichtum des Himmels aufgegeben. Und er ist auf diese Erde gekommen. Und er ist in die Armut hineingekommen. Er lebte als Obdachloser und stirbt am Kreuz für uns, für dich und für mich. So sehr hat Gott uns geliebt. Und wenn wir das sehen, dann werden wir anfangen, auch ihn zu lieben. Nicht nur irgendwie so theoretisch, sondern mit unserem ganzen Herzen. Und dann werden wir anfangen, unser Geld für Dinge auszugeben, die in Gottes Realität, die in seinem Reich Wert haben. Und dann ist eben Geld nur Geld. Einfach nur Geld. Christus ist der Reichtum, der Schatz, der uns seinen Wert gibt, den kein Geld uns geben kann. Der uns eine Sicherheit gibt, die kein Geld garantieren kann. Und der uns eine Freiheit schenkt, die Geld niemals kaufen kann. Lasst uns diesen Schatz heben. Jeder persönlich, aber auch gemeinsam als ganze FEG Böbling. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.